So, nach dem Consent Mode hatten wir relativ viele Themen. Wir hatten gar nicht, dass wir so lange sind, Markus, oder?
Wir haben sowas. Nee, wussten wir nicht. Also wir haben ja ganz wenig Fundstücke und deswegen haben wir uns extra viel Zeit für den Rest gelassen, damit wir trotzdem wieder irgendwie eine Stunde voll labern. Und siehe da, es hat geklappt.
Genau. Zum Consent Mode, zu Marketing, Mix Model und zum Server-Side Tagging und natürlich Kommentare. Viel Spaß dabei.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zur allerneuesten Folge Beyond Pageviews, deinem Lieblings-Analytics-Podcast. Und neben mir sitzt wie immer virtuell der
Markus Bersch aus dem schönen Mönchengladbach. Hallo zusammen.
Hey Markus, wie ist es bei dir? Wie ist das Wetter?
Es wird gerade dunkel. Es war schön, aber wir sind jetzt vor dem Wochenende, wo es wieder nur noch einstellig wird. Man hatte sich fast an den Frühling gewöhnt. Ich hoffe, der kommt schnell zurück.
Der kommt ganz, ganz bestimmt zurück. So, aber in der letzten Zeit war viel los, dass wir direkt in die News reinspringen. Gab es irgendwas zu dem Consent Mode? Haben wir da irgendwas gehabt, was Wichtiges?
Ja, was war was Wichtiges? Wollen wir Housekeeping und alles überspringen und gleich darüber reden? Oder, ich meine, das wird ja noch ein, zwei Mal auf unserer Agenda auftauchen.
Okay, dann lass uns vorne beim Housekeeping
hauptsächlich
anfangen.
Hauptsächlich hat es geklappt, würde ich sagen.
Ja, bei den meisten.
Gut. Ja, dann springen wir doch erstmal ins Housekeeping.
Genau.
Mir ist als allererstes aufgefallen, dass da die SMX war und irgendwie habe ich es gar nicht mitgekriegt. Ja, das habe ich erst gemerkt, als bei LinkedIn alle auf der SMX waren. Also ich hoffe, es war schön. Und dann ist der nächste Punkt, ist der schon erledigt oder nicht, Michael?
Ich hatte ja angeboten, die Website-Boosting rauszuschicken, aber scheinbar haben alle unsere Hörer schon die Website-Boosting. Von daher hat sich keiner gemeldet, der die haben wollte.
Ja, gut.
Weil das wahrscheinlich so wie du alles Abonnenten sind.
Ja. Okay, dann können wir gleich nämlich zu den Fragen kommen und da sind wir nämlich schon beim ersten Consent-Mode-Stopp.
Genau.
Tom hatte nämlich gesagt, zur letzten Ding des Monats-Folge, also Consent-Mode V2b, hatte er vorgeschlagen, welche Fragen wir in einer theoretischen dritten Folge beantworten können, aber ich denke, das können wir relativ einfach hier machen. Und die Fragen waren zum Beispiel, brauche ich denn den Einwilligungsmodus im Google Tag Manager für den Basic-Mode? Und die einfache Antwort ist, du brauchst den Einwilligungsmodus im Tag Manager eigentlich nie.
Wir hatten uns ja in einer letzten Folge darüber auch unterhalten, dass du ihn eigentlich nicht einsetzt, ich auch nicht. Zumindest nicht, wenn sie es vermeiden lässt.
Genau, also mit vernünftigen Consent-Triggern oder blockierenden Triggern zu arbeiten, ist wahrscheinlich einfach immer noch die beste Lösung. Es gibt auch so ein paar Probleme mit irgendwelchen Tags, die du zum Beispiel nur auf einmal pro Seite gestellt hast. Insofern habe ich die Finger inzwischen davon gelassen. Also kurze Antwort, den braucht man eigentlich nie.
Genau. Also man braucht weder den Einwilligungsmodus noch und dafür immer noch einen beim Consent generell. Autoblocking finde ich auch schwierig.
Ja, Autoblocking ist auch immer schwierig. Und die nächste Frage ist dann im Prinzip, schließt sich dann schon fast an, also wie geht man mit Race Conditions um, mit Purchase und so weiter? Da denke ich, da gibt's, ob mit oder ohne Consent Mode, gibt's eigentlich kaum einen Unterschied. Der einzige Punkt ist, dass wenn man jetzt nicht in der glücklichen Lage ist, dass die eigene CMP, bevor die Consent-Lage in den Data Layer geschrieben wird, wenn sie das überhaupt tut, vorher auch schon den Consent-Mode initialisiert hat, weil dann muss man eigentlich in der Regel überhaupt nicht viel anpassen, ist, wenn man den Consent-Mode jetzt manuell setzen muss, zum Beispiel mit den Templates von Simo. Weil dann verbaue ich ja im Prinzip eine etwas andere Triggerkette im Tag-Manager. Ich fange also an, im Tag-Manager zu warten, bis ich die Consent-Lage kenne. Dann muss ich mein Consent-Update machen. Vielleicht mache ich vorher sogar noch die False. Und dann muss ich halt dafür sorgen, dass dieser ganze Käse erstmal fertig ist, bevor ich anfangen kann, irgendwelche Tags zu feuern. Und dann kommen wir an einen relativ interessanten Punkt. Deswegen habe ich mir uns hier, Michael und mir, auch Diskussion mal da reingeschrieben als Merker. Eine von mir relativ geliebte Methode, mit Race Conditions umzugehen, ist es zu warten, bis die Consent-Lage wirklich geklärt ist. Dann zu schauen, ob irgendwas im Data Layer ist, wie so ein frühes View-Item oder meinethalben auch ein Purchase. Und das Ding dann halt so wiederholen über so einen Event-Repeater. Und auf Measure Slack ist eine relativ interessante Diskussion darüber entstanden, ob, also nicht mit meinem Template, sondern mit einem anderen Template, was im Prinzip das Gleiche macht. Und da wurde dann irgendwie kritisiert, dass man ja im Prinzip dann Daten verarbeitet, die von zu einer Zeit von vor dem Consent liegen.
Ja, das ist ja Quatsch.
Das halte ich eben auch für Quatsch, weil wenn ich jetzt hingehe und baue eine Triggergruppe, mache ich genau das Gleiche.
Genau.
Ich ziehe Events, die vorher stattgefunden haben, auf einen späteren Zeitpunkt nach, um die dann irgendwie stattfinden zu lassen. Der einzige Kritikpunkt ist natürlich, in einer Single-Page-Application sollte man sich überlegen, wie viele Events zurück man geht, also was man da so alles wiederholt. Ne? Wenn jetzt der Consent erst auf der virtuellen dritten Seite gegeben wird, ob man dann alles bis zum Eintritt wiederholen kann oder nicht. Da kann man gerne drüber diskutieren. Aber das ist auch in einer Single-Page-Application nichts anderes, wenn ich mit Triggergruppen arbeite. Insofern finde ich diese ganze Diskussion darüber, ob man Events mit einem Event-Repeater nochmal in den Data-Layer schreiben sollte, weil sie einfach zu früh da waren, halte ich für so ein bisschen müßig. Da muss man so ein bisschen Common Sense auch irgendwie mitbringen.
Ja, und sich halt selber löschen. Das ist ja das Problem auch bei den Data-Layer-Events, gerade vom E-Commerce, die ja genallt werden, bevor der nächste kommt. Das heißt, du musst sie ja schreiben, sonst wären sie ja weg.
Ja, ne, sind verloren, wenn es zwei oder drei waren oder sowas. Ich meine, meistens ist eben nur eins, was ich da verpasse, wie so ein View-Item oder so. Ne? Aber es kann ja sein, dass zum Beispiel auf einer Produktdetailseite auch eine Liste mit irgendwelchen weiteren Recommended Products ist oder sowas. Und schon habe ich auch ein View-Item-List. Und die würden sich dann tatsächlich, du kannst nicht anders als zurückgehen, dir die Daten holen, die zu dem Zeitpunkt drin standen im Data Layer und die dann verarbeiten. Und das ist eben gerade beim für den Fall, dass schon Consent besteht, gibt es oft gar keine andere Lösung, ne? Weil die Applikation die Sachen sehr früh in den Data Layer schreibt, dann vielleicht irgendwann der Tag Manager geladen wird, dann wird irgendwann der Consent Manager geladen, dann schreibt er irgendwann die Consent-Lage in den Data Layer und dann ist es halt zu spät. Auch wenn wir hier von Mikrosekunden reden.
Es geht nicht unbedingt darum, alles beim ersten Seitenaufruf. Beim ersten Seitenaufruf, wenn ich auf die Seite komme, ich habe ein View-Item und ich habe eine Liste auf dem View-Item, dann kann ich gar nicht bald abgreifen, bis ich Consent gedrückt habe.
Nee, genau.
Ne? Und dann auf jeden Fall.
Beim Pageview habe ich einfach einen Grupptrigger und rede nicht darüber und sage, das messe ich halt jetzt erst, wenn ich es kann. Und das würde ich dann fürs View-Item genauso denken. Ne?
So, wenn stimmt, den Pageview dürfte man dann ja auch nicht schicken. Ist.
Ja, ne? Darf ich ja eigentlich auch nicht schicken. Der hat ja schon stattgefunden. Also insofern ist das für mich eine relativ müßige Diskussion. Wie umgehen mit Race Conditions? Mit Gehirn.
Ja, aber wenn du den Einwilligungsmodus benutzt, gehen die ja gar nicht, oder? Kannst du dann so einen Event-Repeater machen, der die Sachen zwischendurch gelöscht hat?
Du meinst, wenn du den Einwilligungsmodus zum Triggern im Tag Manager verwendest?
Ja.
Weiß ich nicht. Weil ich es ja schon lange nicht mehr tue. Also der Event Repeater ist entstanden, lange nachdem ich aufgehört habe, den Einwilligungsmodus im Tag Manager zu nutzen. Deswegen weiß ich das schlichtweg nicht.
Weil du da ja keinen Auslöser hast dafür wahrscheinlich, würde ich mal so tippen.
Ja, ja, vermutlich.
Okay. Aber wir beide nutzen den Einwilligungsmodus nicht, von daher. Ja. Und was ist jetzt danach passiert, nachdem Consent Mode aktiv war? Haben wir noch drinstehen?
Ja, ja gut, nee, die nächste Frage ist ja, was tun mit Ad-User-Data und Ad-Personalization, wenn man nur ein GA4 hat?
Ja, nix.
Das ist eine interessante Frage. Und die Vermutung ist, dass man die ja einfach auf Granted stellen kann, aber die Antwort ist nein. Wenn ich nicht nach Ads frage, kann ich nichts in Ads nutzbar machen, also muss ich die meines Erachtens auf Denied stellen und nicht auf Granted.
Wichtiger Punkt, wenn nur GA4 da ist, die Frage ist ja, wer die Daten für Google Ads genutzt?
Ja, genau, so.
Und also, das ist ja, GA4 ist ja trotzdem nur da, aber ich kann es ja für Google Ads einfach komplett nutzen und dann ist ja ganz klar, dann muss ich es ja sauber machen.
Dann muss ich eben auch nach der Nutzung in Google Ads fragen. Das ist der Punkt, wo ich denke, dass der Consent Mode Basic uns jetzt im Prinzip eine Verbesserung beschert hat, wenn es um Datenschutz geht. Weil vorher hatten wir immer ganz oft irgendwelche Seiten, die haben halt nur nach Statistik gefragt, ganz harmlos. Und die Daten sind dann aber trotzdem alle immer in Google Ads genutzt worden. Und wenn ich das jetzt nach dieser Pflichtveranstaltung Consent Mode Basic machen möchte, muss ich entweder lügen oder darauf verzichten oder ich muss danach fragen. Und deswegen ist meine Antwort, wenn ich diesen Ads nutzen will, muss ich nach Ads fragen. Wenn ich nicht gefragt habe, kann ich es nicht einfach auf Granted stellen.
Ja, bin ich ganz bei dir.
So, ja, und was ist nach dem Consent Mode V2 Datum so passiert? Da habe ich jetzt geschrieben, so hier unten, werden wir später nochmal reden, können wir aber einfach vorziehen. Also grundsätzlich ist nicht viel Schlimmes passiert, finde ich.
Es gab wohl einen Bug, wo der Matteo unterwegs war mit.
Ja, den gibt's immer noch. Der hat aber nicht unbedingt zwingend was mit dem Consent Mode zu tun. Also bei dem Bug geht es darum, dass wenn ich wenn ich Audiences bilde in Google Ads auf Basis von Daten, die über GA4 gesammelt werden oder auch über ein ganz normales Google Ads Remarketing Tag, dann sehen die, wenn ich reinschaue, immer so aus, als würden die seit einiger Zeit einfach keine Daten mehr sammeln. Das heißt, die geht so für die letzten Stunden, wenn man so auf diese letzte 7-Tage-Grafik schaut, geht diese Kurve dramatisch nach unten und tröpfelt dann nur noch so vor sich hin, so als wäre irgendwas nicht in Ordnung. Und wie sich jetzt herausgestellt hat, ist das ein Reporting-Bug. Das heißt, wenn ich vor 3 Tagen draufgeschaut habe, dann sah es so aus, als wäre vor 4 Tagen alles schon kaputt gewesen. Und wenn ich dann heute drauf schaue, dann ist vor 4 Tagen, vor 3 Tagen, vor 2 Tagen alles in Ordnung und erst gestern oder sonst irgendwas fängt halt dieses Problem an, sich wieder zu zeigen. Das ist also ein reines Reporting-Problem. Hat allerdings natürlich, weil es kurz nach diesem Consent-Mode-Datum passiert ist, für viel Verwirrung gesorgt. Es ist aber eigentlich nichts Schlimmes passiert. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, es ist zu wenig passiert. Man hat uns ja versprochen, dass ab dem 7. nichts mehr gemessen wird, wenn wir den Consent-Mode nicht nutzen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also ich habe aktive Konten, wo jetzt immer noch auch gestern und heute Conversions einlaufen und ich sehe, dass auf der Website der Consent Mode gar nicht initialisiert wird. Das heißt, da wird noch ohne diese Einstellung werden Daten gesendet. Und wenn ich nicht explizit ein Denied oder Granted sende, scheint es Google erstmal im Moment nach also optimistisch zu handhaben und sagen, wenn es noch nicht initialisiert wurde, dann gehen wir davon aus, dass es in Ordnung ist. Das ist entweder eine Business-Entscheidung gewesen oder es liegt daran, dass die immer noch nicht fertig sind, den ganzen Kram auf ihrer Seite wirklich umzusetzen. Ich fürchte fast, es ist B.
Ja, aber du sagst gerade Conversions, da war immer zwischendurch die Rede auch, dass es eventuell gar nicht berücksichtigt wird beim Consent Mode, weil die einfach geschickt werden.
Ja, so ist es zumindest im Moment.
Und wird auch weiterhin so.
Na, da bin ich mir nicht so sicher, weil wenn ich Conversions zum Beispiel über den Offline-Conversion-Import hochlade und ich habe diese beiden neuen Flags, Ad Personalization und Ad User Data, nicht da drin, dann werden die auch noch verarbeitet. Das heißt, all die Leute, die jetzt im Moment noch Google-Click-IDs hochladen, egal wo sie herkommen, aus Matomo oder E-Tracker oder weiß der Geier woher oder aus dem eigenen Kontaktformular, die können die im Moment noch hochladen, so wie sie es vorher auch gemacht haben, und die werden verarbeitet. Wenn ich jetzt aber anfange und nehme diese neuen Flags hinzu und schreibe dann da, weil ich es nicht anders weiß, eben nicht granted, sondern denied rein, dann sagt mir die Oberfläche immer noch, super, 37 Conversions importiert. Die wirst du aber nie in der Conversion-Spalte wiedersehen. Die werden im Moment zum Beispiel schon gar nicht mehr verarbeitet. Da sind wir, glaube ich, an vielen Stellen noch in so einer Art Übergangsphase, wo Dinge nicht so funktionieren, wie man es erwartet, und zwar in 2 Richtungen. Also wenn du es noch nicht implementiert hast, scheint das im Moment noch nicht das große Problem zu sein. Und wenn du es implementiert hast, dann ist teilweise das, was da passiert, nicht unbedingt erwartungskonform.
Ja, und bei den Offline-Conversions ist es ja auch so, dass da sozusagen, wenn der vorher irgendwo Google Analytics auf der Seite ist, dass sozusagen die Session-Werte, wenn da sozusagen dann granted war, dass das auch für die Offline-Conversions gilt, die nichts mitbringen.
Ja, gut, kann ja sein, aber wenn ich eine Offline-Conversion sende, dann gibt's vielleicht von einem Besuch der Seite überhaupt nichts. Weder was mit granted noch was mit denied.
Da muss man halt genauer hinschauen.
Wenn ich ein Consent Mode Basic habe und da hat man nicht zugestimmt, dann hat Google nie mitbekommen, dass jemand auf meiner Seite war. Hinter dem Klick ist Google blind. Und ich lade nachher die Conversion hoch und Google hat keine Ahnung, ob irgendwas granted war oder nicht. Also wirst du denen, glaube ich, mehr Datenverknüpfung vor, als die als wozu die im Moment gerade fähig sind.
Nee, werf ich nicht vor, steht sogar in der Hilfe drin. Ich hatte nachgeschaut extra. Measurement-Protokoll, wenn man damit schickt, dann werden sozusagen die Client-Sachen automatisch dann verknüpft.
Also im Fall der Conversion, Measurement-Protokoll ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Ne? Measurement-Protokoll, hast du recht, wenn ich da keine Consent, die kann ich jetzt auch setzen, die Consent-Flex könnte die mitsenden. Wenn ich sie nicht mitsende, wird davon ausgegangen, dass die Consent-Lage, die in der Web-Session, zu der ich ja eigentlich nur ergänzend Signale einsende, dass die Consent-Lage der Web-Session dann eben federführend ist. Das ist richtig, das haben die auch geschrieben. So, aber wenn ich jetzt hingehe und lade Offline-Conversions hoch von der Website, die mit Matomo gesammelt hat, da hat Google nie was mitgekriegt, was da passiert ist. Und die werden einfach jetzt noch verarbeitet und entweder müssen das irgendwann abschalten oder wie auch immer. Es gibt ja aber auch überhaupt nichts Detailliertes dazu von Google, das ist so das Problem.
Man kann es auch nicht testen.
Nee, man kann nicht viel testen. So, also das zu diesem Thema Consent Mode. Das haben wir jetzt noch ein bisschen vorgezogen, glaube ich, was so passiert ist. Dann haben wir noch einen Kommentar von Tom. Und zwar fragt er, welche Konfiguration wir empfehlen würden. Client und Server-Side mit Deduplizierung, wenn möglich, oder nur Client-Side oder nur Server-Side. Und bevor ich jetzt wieder It Depends sage, Michael, was würdest du denn empfehlen?
Was denn? Also genau, also welche Deduplizierung von was denn? Also GA4
auf also, beiden Seiten? Also wenn ich jetzt ein GA4, Meta, sonst irgendwas, also so ein typisches Tracking-Setup habe. Ne? So, ist Client-Side heute noch gut genug? Oder brauche ich Client- und Server-Side und dann eben eine Deduplizierung mittels Event-ID? Oder brauche ich nur Server-Side? Was ist denn so das Beste, was man so machen kann? Und ich habe eine Antwort, die sich im Laufe dieser Woche etwas verändert hat. Aber ich würde gerne erst deine hören.
Ja, also wenn du sagst Facebook, ganz klar, wenn man mehr Daten haben möchte und auch die Interaktion haben möchte und vielleicht flexibler sein möchte, dann muss man einfach beides machen, client- und serverseitig, weil einfach der Client mehr erfasst, ob man es jetzt möchte, ist die andere Frage. Und dann natürlich deduplizieren mit den Event-Daten. Wobei man mit Servers halt auch schon extrem viel erreicht, wenn man einfach sagt, mir reichen die Sachen, die ich schicke.
Genau. Also ich glaube auch, dass viele Sachen aus dem Client jetzt schon gar nicht wegzudenken sind, weil sie nur da funktionieren. Deswegen wird man, glaube ich, nie ein rein serverseitiges Setup haben. Wenn man sich einen Server gönnt, kann man damit eine ganze Menge Gutes tun. Insofern ist es nicht verkehrt, eine serverseitige Komponente zu haben, einen eigenen Endpunkt zu betreiben, da Kontrolle zu haben, bla bla bla, alles, was wir immer so als Vorteil verkaufen. Aber das Märchen vom rein serverseitigen Setup ist in meinem Kopf so ein bisschen gestorben. Man kann im Moment vielleicht eine ganze Menge serverseitig machen, aber man sieht ja eben auch schon, dass man dann von Sachen abhängig ist, die einem dann im Zweifelsfall fehlen, wenn nicht doch irgendwie im Browser irgendwas stattfindet. Bleiben wir mal bei Facebook, um nicht immer von Google Analytics zu reden. Ich kann natürlich ein rein serverseitiges Setup machen und nur über die KPI Daten einsenden. Ich kann da gehashte E-Mail-Adressen reinpacken. Ich kann da eine Facebook-Click-ID, die ich dann selber irgendwie in einem Cookie persistiert habe, wenn sie da war, mitsenden als Identifier. Aber ich habe zum Beispiel kein FBP-Cookie. Ja, es gibt also das, was das Facebook-Pixel im Browser setzt, wenn es den User identifizieren kann. Ja, dann wird ja noch ein extra Cookie gesetzt, zum Beispiel ein First-Party-Cookie. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass das immer weitergeht und in der Diskussion, die ich diese Woche hatte, ist mir das nochmal immer klarer geworden. Gerade jetzt auch, wenn wir von Google-Diensten reden, kommen wir ja kaum noch daran vorbei, irgendwie den Browser mitzunehmen, weil alles, was so in diese Privacy-Sandbox eingebaut wird, einschließlich eben auch Conversion-Messungs-Schnickschnack und aller Kram, der findet halt im Browser und aus dem Browser statt und der Server alleine wird dann da einfach zu wenig Signale liefern können. Also wird man immer, glaube ich, ein Hybrid-Setup von Client und Server und teilweise eben sich ergänzend mit Deduplizierung noch eine ganze Zeit lang als Best Practice hinstellen können, fürchte ich.
Ja, und bei GA4 war es ja
nicht so abschaffen, gedacht. Das werden wir nicht schaffen.
Genau, bei GA4 war es ja auch nie so gedacht, dass man sozusagen komplett serverseitig schicken kann.
Nee, genau, bei GA4 ist es sowieso fast unmöglich. Oder man muss halt ganz viel basteln und muss dann Dinge tun, die eigentlich nicht wirklich als API oder sowas oder Measurement-Protokoll unterstützt werden. Das macht dann auch keine große Freude. Ja. Jo. Das war ein etwas längeres Housekeeping, aber wir können es uns erlauben, weil die Liste der News ist nicht so lang.
Genau. Bisschen was, aber haben wir dann. Ansonsten, mir ist nochmal aufgefallen, so generell weg vom Housekeeping rein zum Check-in. Ich hatte letztens den Fall, wo jemand sagte, ja, den Google Tech Manager serverseitig bauen wir nicht in der Google Cloud Plattform. Wir haben den aus Datenschutzgründen bei AWS. Fand ich merkwürdig.
Kannst du das nachvollziehen? Aus Datenschutzgründen kann ich das auch nicht wirklich nachvollziehen. Außer dem einen eben Top-Argument, was immer gebracht wird. Amazon ist eben nicht Google. Und Amazon lebt nicht so sehr von Daten anderer Leute vielleicht, außer eben den eigenen Kunden, wie das im Fall von Google ist. Aber das ist dann schon, das ist mir zu aluhütig.
Also glaubst du dann wirklich, dass sie sozusagen auf bei einer eigenen Instanz in der Cloud die Daten dann auch noch nutzen?
Nein, glaube ich nicht.
Ach so, okay.
Aber es ist ja eine Glaubenssache,
möglich.
Dummerweise, ne? So. Und mit allen Agreements und Nutzungsbedingungen und Schnickel die Schnack steht wahrscheinlich irgendwo, dass das alles auch überhaupt nie stattfindet, aber das ist dann dem einen oder anderen Datenschützer vielleicht zu dünn oder so. Da habe ich aufgehört, darüber nachzudenken. Aber ob ich das Ding bei AWS oder Azure oder sonst irgendwo betreibe, also Cloud oder ich sag mal, ob ich jetzt in einer deutschen Cloud, ob ich das jetzt bei Hetzner oder sowas hoste oder sowas, macht eventuell tatsächlich aus Datenschutzgründen noch einen Unterschied. Ja. Aber AWS versus GCP oder Azure, da sehe ich echt nicht viel an Unterschied. Aber das ist meine Laienmeinung.
Ja, meine auch. Da haben wir dann die Datenschutzbeauftragten, uns dann sagen, was wir dann machen sollen, wenn wir was machen wollen.
Genau. So, und dann haben wir noch eine kleine Nachlese zum Thema Consent Mode Ivaris. Wir hatten beim letzten Mal einen Link, glaube ich, angesprochen, aber vergessen mitzuliefern. Und zwar ist es dieser Consent Check von David Vallejo's
Tool,
von dem Analytics Debugger. Das ist mehr oder weniger eine Preview einer Funktion, die irgendwann reinkommt. Aber wir packen das Ding ja nochmal in die Shownotes als Link. Da kann man sich einen ausgehenden Hit, die URL nehmen, da reinkopieren und dann eben analysieren lassen. Das ist eine der zusätzlichen Möglichkeiten, wie man gucken kann, ob das alles so läuft, wie man will. Es ist aber nicht so ganz einfach zu verstehen teilweise, was man da liest. Es gab ja, irgendwann sind aus den Einsen, die immer zwischen diesen ganzen Flags gewesen sind im GCD-Parameter, sind dann Dreier geworden. Und dann hieß es dann, ja, wahrscheinlich einfach aus optischen Gründen, wenn man die 1 und ein L so schlecht unterscheiden kann, ist es vielleicht eine 3. Das war die beste Erklärung, ich habe keine andere. Aber hinten die letzte Zahl zum Beispiel, die war ja immer eine 5 in unserer Welt. Dann hieß es irgendwann, ja, jetzt ist es eine 6. Und dann kann man auch eine 7 finden. Und das hat sich rausgestellt, liegt tatsächlich an diesem Allow Add Personalization Parameter oder irgendeinem anderen. Ich habe es gerade schon wieder vergessen, weil so viele komische Parameter da irgendwie im Spiel sind. Und das hatte auch was zu tun mit dieser Panik darum, ob vielleicht in Google Ads Daten verloren gehen, weil da hinten eine 5 steht statt einer 6. Weil wenn man Daten vom Server sendet, steht da eine 6 und aus dem Browser steht da normalerweise eine 5. Es sei denn, man hat dieses Flag explizit auf True gesetzt, was wiederum Quatsch ist, weil der Default True ist laut Google-Dokumentation. Also alles sehr, sehr, sehr verwirrend. Und ich bin es auch ein bisschen leid, zu versuchen, diese ganzen Parameter von Google zu entschlüsseln. Es ist schlimm, was sie uns damit angetan haben, finde ich.
Die hätten es uns doch ordentlich sagen sollen.
Die hätten es uns doch ordentlich erklären können.
Genau.
Ne? So, aber man nicht das. Also es geht ja nicht darum, dass wir verstehen wollen, was in einem Parameter steht. Aber es ging darum, man hat uns aufgedrückt aufs Auge, irgendwas zu implementieren und hat uns relativ allein gelassen, damit das wirklich end-to-end zu debuggen. Bloß weil im Tag Manager drin gestanden hat, dass irgendwas granted ist, wenn irgendein Tag gefeuert hat, heißt es ja nicht, dass der ausgehende Request halt tatsächlich so ist, wie man sich das vorstellt. Und deswegen daher kam halt das Verlangen von vielen Leuten, nicht nur von mir, halt irgendwie rauszufinden, wie kann ich das überhaupt erkennen? Und das hätte man uns natürlich schon wie viele andere Sachen leichter machen können mit dieser Consent Mode Einführung. Aber es ist, wie es ist, wie man so schön sagte. Das ist, glaube ich, auch das x-te Dingenskirchen vom Kölschen Grundgesetz, oder? Das kommt da irgendwo vor. Paragraph sowieso. Ghost Spam hast du uns da nochmal reingeschrieben.
Genau, weil der immer noch auftaucht, weil ich das immer noch wieder bei den Audits sehe und so. Ghost Spam ist aber ja nicht nur, wie wir inzwischen wissen, nicht nur bei Google Analytics so, sondern auch bei anderen Tools wie Adobe oder so. Bitte packt die Hostnames nicht in die Verweisausschussliste. Ich habe vor 9 Jahren schon drüber geschrieben, bitte nicht, ich habe es schon wieder gesehen. Und die freuen sich immer alle, wenn die dann diese Lösung haben.
Was ist deine Empfehlung? Ein Internal Traffic Include Filter oder?
Ja, kann man machen. Das ist aber alles sehr aufwendig. Ich sage aktuell einfach einen Filter bauen auf den Daten. Und wenn ich die Daten wirklich angucke, halte ich es mit Avinash Kaushik, Aggregated Data is Crap. Die Gesamtsumme in Zielen interessiert mich relativ selten.
Aber wenn du es wirklich wissen willst, ist das für mich, denke ich, der einfachste Weg, es rauszufinden. Ne? Also Ghost Spam ist ja der überhaupt nie deine Website berührt hat. Ne? Der wird Server to Server direkt an Google gesendet. Und wenn du hingehst und sendest dir natürlich am einfachsten, wenn du einen Server-Side Google Tag Manager hast, dann packst du einfach einen internal Marker da rein. Internal gleich okay oder sowas. Ne? Wenn du den diesen internal Traffic-Type-Parameter sonst irgendwie nicht verwendest. Also man kann das mit einer Transformation machen, wenn der Traffic-Type nicht irgendwie schon gesetzt ist aus dem Client mit Internal oder sonst was, dann kann man den einfach besetzen mit okay oder was auch immer. So, und dann kannst du ja nachher einen Ausschlussfilter machen und sagen, also nur Traffic einschließen, der einen Wert hat. Zum Beispiel okay, weil du den anderen eh schon ausschließt, ne, wo intern gleich True steht, hast ja wahrscheinlich einen eigenen Filter für. Und damit könnte man dann eben über den Namen des Testdatenfilters rausfinden, was so alles unter diesen einen Einschließen-Filter fällt. Es ist so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge gedacht. Man muss sich etwas das Gehirn verrenken. Aber da, wo dann okay steht beim Namen des Testdatenfilters, das ist dann Ghost Spam wahrscheinlich, weil der ist nicht über die Website gekommen. Und das ist, solange man den nicht aktiviert, nicht scharf schaltet, sondern erstmal nur im Testbetrieb betreibt, kann man zumindest mal sehen, ob man überhaupt ein Problem hat oder nicht. Das frisst eigentlich kein Brot und ist relativ schnell eingerichtet.
Ja, aber für die normalsterblichen GR4-Nutzer-Nutzenden ist das halt auch ein bisschen, also
die stören
wieder viel Bastelei. Doch, genau, die stören sich daran. Die sehen das und denken dann, was mache ich jetzt? Und dann lese ich mal ein bisschen online und packe dann das alles in die Verweisausschussliste, ohne zu wissen, was sie da tun.
Ja, gut, das liegt daran, dass immer noch so viel Scheiße da draußen im Internet steht. Da gebe ich dir recht. Ja. Also nichts in die Verweisausschlussliste schreiben. Das war bei Universal schon falsch und ist jetzt noch falscherer als vorher.
Genau.
Gut, so, dann
lass uns mal über GA4 reden.
Genau, da hat uns Google jetzt aber wieder nachhaltig verwirrt, oder? Hat uns eine Liste von Parametern gegeben, von denen wir die Finger lassen sollen. Die Immutable Parameters. Wie heißt das im Deutsch? Die Unveränderlichen? Mach mal Deutsch. So, das sind unveränderliche Parameter. Genau, also Parameter, wo wir nicht dran gehen dürfen.
Und das macht ja gar keinen Sinn.
Es gibt bei einigen kann ich überhaupt nicht verstehen, warum ich da nicht dran gehen sollte.
Mhm. Zum Beispiel IP-Override.
Genau.
Ist ja genau dafür da,
oder
zu überschreiben.
Genau. Oder den Event nehmen. So. Aber ohne uns jetzt lustig drüber machen zu wollen, ist halt die Frage, warum geben die uns eine Liste von Sachen, wo wir nicht dran rumspielen dürfen, ohne uns zu sagen, was passiert, wenn wir es machen? Das ist so ein bisschen bekloppt, finde ich.
Ja.
Also, dass man an Client-Hints und User-Agent und so weiter nicht rumfummeln soll und an der IP ist klar, weil sonst kann man auf der anderen Seite eben kein Fingerprinting mehr betreiben. Aber das ist ja teilweise gewünscht. Und gerade den User-Agent zu kontrollieren, ist ja etwas, was man vielleicht haben möchte. Ne? Dass man User-Agent für sein eigenes Reporting noch erkennbar macht, aber ansonsten immer auf irgendein Standard-User-Agent runterbricht, sodass jeder Edge gleich aussieht und jeder Chrome oder so. Das kann ja aus Datenschutzgründen tatsächlich bewusst und gewollt sein. Und ich sehe nicht, warum man damit aufhören sollte, einschließlich Country und sonstigen Kram. Bloß wenn Google uns sagt, geh da nicht dran, ohne uns zu erklären, warum.
Mhm. Und da habe ich mich dann an die Ereignisse für optimierte Analysen erinnert. Da ist es uns ja auch verboten, die Parameter zu benutzen. Markus, vielleicht weiß das gar nicht. Aber den Parameter, ich schau mal kurz nach, der Parameter File-Download und bitte der reservierte Eventname darf nicht benutzt werden, File-Download, gar nicht Parameter, sondern Eventnamen sind.
Also wir dürfen das nicht manuell senden, wir müssen das dem Enhanced Measurement überlassen.
Ja. Auch Scroll, View Complete, Video Progress, die sind alle reserviert und dürfen nicht benutzt werden.
Was für ein Quatsch.
Ja, genau, von daher habe ich gedacht, das ist das Gleiche wie da. Wenn man weiß, was man tut, kann man auch die weiterhin ändern.
Genau. So, und nach einem Link, der für Verwirrung gesorgt hat, vielleicht ausnahmsweise mal einen, der für Aufklärung gesorgt hat, Google hat mal die Hosen runtergelassen, ich weiß nicht genau wann, aber es ist jetzt erst in meinen Fokus geraten, und hat uns eine Anleitung gegeben, wie wir mit Single-Page-Applications umgehen sollen. Und was, aber ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, ne? Was ich am praktischsten finde, ist, dass sie da mal die Hosen runterlassen und sagen, ja, natürlich musst du den Page-Referrer und die Page-Location überschreiben.
Dürfen wir aber nicht. Dürfen nicht überschreiben, Markus.
Naja, wir dürfen nur Event-Location nicht überschreiben fürs Google Ads-Tag. Also Page-Referrer und Page-Location sind auf der Liste gar nicht drauf. Glück gehabt.
Ich schaue auf der anderen Liste.
Glaub's mir. Ich habe gerade nachgeguckt. So. Also die dürfen wir überschreiben. Aber da sind ja ganz immer viele Leute, die machen sich da so ein bisschen Gedanken. Und da gibt's noch einen etwas holistischeren Ansatz, wie man, egal ob man jetzt mit einem Single-Page-Application-History-Change als Trigger arbeitet oder anderen Triggern, einen aktualisierten Beitrag, der vorher auch so ein bisschen so eine Pseudo-Anleitung war, wohnt auf LinkedIn, packen wir auch nochmal in die Shownotes. Das heißt also, wenn ihr euer Single-Page-Application-Setup nochmal überdenken wollt und braucht ihr jetzt ein zweites Google-Tag und wann feuert ihr das und mit welchen Parametern, dann ist das da eigentlich alles ganz prima beschrieben, finde ich. Und damit scheint man auch die größten Probleme, auch so Fehlattributionsprobleme, dass aus Google-Ads-Klicks plötzlich irgendwie Google Organic wird und so, tatsächlich in den Griff zu bekommen. Wie es vorher bei Universal eigentlich auch schon der Fall war. Aber es hat ein bisschen gedauert, das hier auch wieder ordentlich hinzukriegen, finde ich. So, jetzt hast du eine interessante Frage mitgebracht.
Genau, weil mir hat sich diese Frage noch nie gestellt. Wenn ich mit dem Server-Side Google Tag Manager arbeite, dann hat der immer eine Second-Level-Domain von der Domain, wo das implementiert ist. Und jetzt habe ich jetzt plötzlich gesehen, dass eine Firma einfach einen Server-Side Google Tag Manager hat und den mit von ganz vielen verschiedenen Second-Level-Domains bespielt und habe mich gefragt, funktioniert das? Ist dann Fallback aufs JavaScript, weil das Server-Side kann ja überhaupt kein Cookie setzen. Wäre wieder Third-Party, funktioniert ja nicht mehr. Und dann, weißt du da mehr,
also Markus? Noch würden ja Third-Party-Cookies funktionieren, aber der Punkt ist genau der. Ne? Also wenn ich jetzt www.beispiel.de habe und mein Tracking-Server läuft unter sgtm.beispiel.de oder sowas, dann ist halt die Domain die gleiche, sind zwar unterschiedliche Hosts, aber eine Domain und ich kann halt von beiden aus im First-Party-Kontext eben agieren und mir Cookie-Informationen teilen, egal wo sie entstanden sind. Und das kann ich nicht, wenn mein Tracking-Server irgendwie tracking.meineunternehmensgruppe.de ist und alle anderen Unternehmenswebsite wie Beispiel.de und meinladen.de und meinshop.de und so weiter benutzen halt alle diese eine URL, um da Daten anzuliefern. Wenn ich da diesen Server-Side Google Tag Manager nehme und will First-Party-Cookie-Informationen lesen, werde ich sie nicht sehen. Und wenn ich welche schreiben will, werden es eben auch automatisch aus Sicht des Browsers Third-Party-Cookies und mein First-Party-Kontext würde dann da wahrscheinlich nicht suchen. Ich habe den Fall nie wirklich durchgespielt, außer ganz am Anfang. Als ich begonnen habe mit dem Server-Side Google Tag Manager, als das ein ganz neues Ding war und ich noch nicht fertig war mit dem Mapping meiner Custom Domain. Und da habe ich halt gemerkt auch, ja verdammt, warum klappt das hier alles mit den Cookies nicht, bis ich irgendwann mir selber die Eselsmütze aufgesetzt habe und habe gesagt, das wird erst funktionieren, wenn du tatsächlich auf der gleichen Domain bist mit deinem Custom Host. Und so war es denn auch.
Ja, aber
das heißt also, man kann das wahrscheinlich machen, aber du bist dann eben Third-Party. Und wenn du irgendwie First-Party-Cookies setzen willst, dann kannst du es eben nur per JavaScript im Browser machen, mit deinem Tracking-Code, aber auf keinen Fall im HTTP-Header von deinem Third-Party-Tracking-Server.
Meinst du, macht dich automatisch ein Fallback, das Analytics? Das Skript im Client auf JavaScript?
Also erstens wüsste ich nicht, wie es darauf zugreifen kann. Es müsste eigentlich...
Das war jetzt ja die Ziel-URL, die Tracking-URL, da wo der Server, der Endpunkt.
Ja, okay. Würde ich nicht vermuten.
Okay.
Warum sollte man sich die Mühe machen?
Habe ich mir noch
gerade
nie
noch
Gedanken gemacht.
Nee. Also glaube ich nicht. Also es lohnt sich nicht, sich einen Server-Side Google Tag Manager anzuschaffen und dann nicht die Mühe zu machen, eine Custom Domain zu mappen. Oder wie es ja heute eigentlich eher Best Practice ist, das Ganze in einem Unterverzeichnis laufen zu lassen, statt auf einer anderen Subdomain, damit wir da wieder vernünftig Cookies härten können und so weiter und so fort, damit die IP-Adresse passt und all der Schnickschnack. Load Balancer for the win. So, jetzt eine News, die schon mal News war.
Ja, weil hast du den Bericht schon mal gefunden?
Welchen Bericht?
Den Bericht
zu Key Events?
Achso, da sind wir Key Events, genau, sind jetzt nur einen davor. Nee, genau, wir haben jetzt endlich die Key Events, das heißt Conversions heißt jetzt Key Events und Google Ads Conversions heißt jetzt Conversions und damit haben wir die gleichen Conversion-Zahlen in GA4 und in Google Ads. Finde ich super. Weniger Fragen.
Ich habe allerdings dieses geänderte Wording noch nirgendwo gefunden, auch nicht, wenn ich die Oberfläche auf Englisch umstelle.
Wird jetzt gerade ausgerollt, langsam, ja. Stück für Stück.
Genau. Also nicht wundern, wenn wir Key Events haben. Vielleicht tut man sich dann auch nicht mehr so schwer, Micro-Conversions tatsächlich auch in Key-Events umzuwandeln und so. Also ist nicht alles schlecht daran.
Und wenn die Google Ads Conversion mit denen übereinstimmt, ist auch super.
Markus. Ja.
Weil es ist sonst oft die Frage, warum sind die unterschiedlich? Deshalb.
Gut, also das Ding, was du übersprungen hattest, haben wir erledigt. Mhm. Jetzt also, der Bericht für manuelle Kampagnen, ob ich den schon mal gesehen habe. Nee, gibt's ja. Den? Gibt's da einen extra Bericht für?
Ja, das war irgendwie vor 1-2 Monaten, haben wir gesagt, hey, wir haben jetzt einen ganz neuen, tollen Bericht für diese ganze Umsortierung bei den UTM-Parametern. Gab's das dann und hatten sie gesagt, hey, wir haben dafür jetzt einen tollen Bericht für.
Ja, also das ist jetzt diese manuelle Session-Quelle, manuelle Session-Medium-Information und sowas alles gibt. Das ist klar, das ist auch mal ausgerollt, findet man überall. Mhm. Aber einen dazu passenden Standardbericht, der vorgefertigt wäre, nö, keine Ahnung. Vielleicht müsste man nochmal in der Bibliothek schauen, ob es irgendwelche Dinge gibt.
Nein, das ist viel, viel einfacher. Du gehst dann einfach in die Akquisitionsübersicht, in den Bericht, scrollst ganz bis ans Ende. Und da hast du dann den Bericht für die manuellen Sitzungen.
Ah ja.
Klickst du dann da unten drauf.
Okay, dann ist das ähnlich wie die Transaktions-IDs oder so oder Bestellnummern, wo man einfach dann suchen muss.
Genau, fand ich sehr.
Na gut, dann gibt's den ja aber als Bericht. Das heißt, dann kann man sich den, wenn man den braucht, ja auch eigentlich in seiner Bibliothek umorganisieren und einfach irgendwo ein Level höher irgendwo unterbringen. Ja, unter Akquisition wäre jetzt so eine völlig verrückte Idee. Und unser letztes Stichwort zum Thema, lass uns über GA4 reden, heißt User-Defined Data.
Ja, das kam gestern irgendwie komplett in meinen Stream rein, von wegen, dass jetzt nicht mehr die User-ID gebraucht wird, sondern dass Google jetzt einfach alles andere benutzen möchte. Auch für GA4.
Ja.
Knüpfen der Nutzer. Da war's schon.
Das war's
mal schon. Mal schauen, was daraus wird.
Ja, davor vorgewarnt, diesen Schalter umzustellen, hatten wir aber, glaube ich, in der letzten Sendung schon, ne?
Ja.
Ja, gut, dann ist das Thema durch. Alles klar. Dann sind wir bei den Fundstücken. Und bei dem ersten weiß ich schon gar nicht mehr, ob ich das da reingepackt habe oder du, Michael.
Ja, das war so wenig, dass dieses Mal, dass wir, glaube ich, alle das Gleiche gefunden haben, wahrscheinlich. Unsere gemeinsamen. Genau, und es ist einfach ein Artikel darüber, wann nutze ich jetzt eigentlich das Marketing-Mix-Model oder wann mache ich denn diese Klick-Attribution und so ein Artikel, wo sich darum dreht, in welchen Fällen es sinnvoll ist und welchen nicht. Auf jeden Fall braucht man immer viele Daten, würde ich sagen, ist die Zusammenfassung.
Ja, also es ist im Prinzip, ich habe den tatsächlich nicht gesehen, aber es erklärt erstmal ganz groß, was ist Klick-Attribution, was ist MMM und dann, wann benutze ich was.
Ja.
Also eigentlich ja genau das, was man braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Und am Ende unten steht dann, als Spoiler, ich habe mir ja nicht gelesen, Klick-Attribution wird immer schwieriger, weil Klick-IDs tot sind und für MMM brauchst du viele Daten, oder?
Was ja. Steht da? Ja, würde ich sagen.
Gut. Dann gleich zum nächsten. Nämlich, auch wenn natürlich jetzt die Anzahl der Antworten nicht so super riesengroß ist, ich würde jetzt also nicht sagen, das ist eine belastbare Statistik, aber trotzdem finde ich die Verteilung so ein bisschen interessant. Also die Frage war, also was hindert Unternehmen daran, Server-Side-Tagging einzusetzen? Der Mike Bruns von Metrica hatte gefragt. Und hat dann 27 Antworten gekriegt und die Top-Gründe, warum nicht, ist so kein Plan wie und zu teuer. Und das finde ich relativ interessant. Also wenn ein Unternehmen sich wirklich davon abhalten lassen würde, etwas zu tun, weil es keinen Plan hat, wie wäre ja die Lösung ganz einfach. Und wenn ich sage, mir ist das zu teuer, dann bedeutet das, dass man nicht erkennen kann, dass es eventuell 100 Euro im Monat wert ist, das zu tun. Insofern hat das ganze Server-Side-Tagging-Thema, glaube ich, immer noch ein Problem, sich selber zu verkaufen.
Ja, aber mit den 100 Euro ist es ja auch nicht getan, Markus.
Nein, aber manchmal schon. Ne? So. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt fragen würde, warum wollen Leute Server-Side-Tagging einsetzen, ist es genauso verwirrend, finde ich, weil die meisten Treiber für solche Projekte auch mal die falschen sind. Dann kommt man immer, hat irgendwas gehört, ja, wir müssen jetzt hier Cookie-Less-Shooter, bla bla bla, deswegen müssen wir jetzt Cookie-Less, deswegen machen wir jetzt Server-Side, bau das mal ein, am besten in unseren Client-Side Google Tag Manager. Also ohne sich überhaupt darüber Gedanken zu machen, ja, worum es überhaupt geht. Ne? So, wir müssen jetzt Cookie-Less, sonst können wir nicht mehr. Oder sowas wie, ja, geht ja dann auch ohne Consent und so. Ne? Das heißt also auch, die Treiber sind oft die falschen und wie ich jetzt hier feststelle, deswegen fand ich es interessant, die Gründe, die Leute davon abhalten, darüber nachzudenken, scheinen mir auch nicht wirklich valide zu sein.
Ja, ich glaube einfach, der Nutzen ist nicht erkennbar.
Ja, genau. Ne? Der Nutzen ist nicht erkennbar. Und eventuell ist das Hauptproblem. Ja, mehr ist dazu, glaube ich, gar nicht zu sagen. Und dann wäre das nächste Thema die bisher zweiteilige Serie. Ich weiß gar nicht. Mir hätte jetzt noch ein dritter Teil, mir werden noch ein paar Sachen eingefallen. Aber bei Cardinal Path hat man sich entschieden, mal zu beschreiben, wie man so ein ordentliches GA4-Setup für eine E-Commerce-Website aufbaut. Und da stehen eine ganze Menge vernünftige Sachen drin, finde ich. Aber da sind auch ein paar Sachen drin, die mir irgendwie fehlen oder wo ich denke so, naja, brauche ich das wirklich? Aber alles in allem ist es tatsächlich eine relativ vollständige Anleitung. Der erste Teil geht es hauptsächlich um Produktdetailseiten und alles, was da so passiert. Und im zweiten Teil dann eben um den Checkout und den Kaufabschluss. Interessante Dinge finde ich zum Beispiel, dass man sich auch beim Kaufabschluss mal mit der Dimension Zeit auseinandersetzen soll. Das habe ich auch mal eine Zeit lang getan. Da gibt es sogar ein Template für. Ich weiß gar nicht, ob das noch funktioniert. Und dass man sich mit vielen Interaktionen auf Produktdetailseiten messtechnisch auseinandersetzen kann, wenn man passende Fragen dazu stellen kann und wenn irgendetwas nicht den Erwartungen entspricht, auch wirklich was tun kann hinten raus. Aber so als Inspirationsquelle, was man auf so einer Produktdetailseite alles vermessen kann, finde ich den Beitrag zum Beispiel auch nicht so verkehrt, den ersten.
Mhm. Aber wenn man sich damit beschäftigt hat, würde ich eher vom Bericht her denken, erstmal gucken, was möchte ich eigentlich für Kennzahlen sehen und nicht, was baue ich ein.
Genau, deswegen sage ich, es ist eine Inspirationsquelle. Man sollte jetzt nicht sagen, boah, das ist eine gute Idee, das baue ich jetzt mal ein, das wollte ich schon immer mal wissen. Weil das wollte ich schon immer mal wissen, ist, glaube ich, die schlechteste Motivation, irgendwo ein Tracking zu verbauen.
Ja, aber wenn ich aber nicht weiß, wie ich es mir angucken soll, was ich immer wieder erlebe, dass Menschen sich dieses Scroll-Tracking einbauen und dann aber nicht wissen, wie sie es nutzen sollen. Hm. Das ist genau das gleiche Problem. Das ist einfach ist eingebaut. Gut, und dann der nächste Schritt. Und dann kann man lieber vorüberlegen, welche Daten will ich eigentlich wirklich sehen und wie sieht die Tabelle aus und was mache ich mit den Daten?
Genau. Und hier wird wenigstens schon mal erklärt, wie man sammelt und wie man es dann nachher in GA4 nutzt. Insofern ist das schon mal nicht ganz so verkehrt.
Okay. Und dann hast du was von Piano Analytics reingepackt?
Ja, im Prinzip ist es ja auch wieder Cardinal Path, die aber ein Webinar-Recap anbieten. Habe ich mir ehrlicherweise in meine Playlist gepackt, aber bis jetzt gar nicht geguckt. Ich empfehle es jetzt trotzdem für alle Leute, die so ein bisschen neugierig sind. Also was ist überhaupt Piano Analytics? So, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Piano Analytics nichts anderes als AT-Internet. Und es ist in diese Piano-Suite im Prinzip reingekommen, weil da wahrscheinlich Analytics vorher schlecht war oder noch ein Loch. Und dann hat man es da irgendwie reingekauft oder so. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass Piano Analytics oder Piano an sich sich viel Mühe gibt, wahrgenommen zu werden in der Branche. Und dass man jetzt bei Cardinal Path auch wieder drauf gestoßen ist, fand ich auch wieder relativ interessant. Hast du ja mal so über den Tellerrand schauen möchte, der kann da im Rahmen dieses Webinars vielleicht mal reinkommen. Auch wenn es um HIPAA-Compliance geht, aber es wird wahrscheinlich trotzdem auch mal einen Blick in das Tool geben.
Mhm.
Ja, wusstest du, war dir das bewusst mit Piano und AT-Internet?
Nee, bisher nicht.
Tatsächlich einfach durch Zufall irgendwie mitbekommen. Jetzt weiß man wenigstens, wo AT-Internet hingekommen ist.
Ist nicht ganz weg.
Nee, das heißt jetzt einfach nur anders.
Okay, und dann.
So, und jetzt nochmal eins von zwei. Ich hatte zwei echte Bretter gefunden im PIVIC Pro Blog. Das eine ging, glaube ich, um Attribution oder so, habe ich wieder vergessen. Den ich etwas hilfreicher fand, war den zum Thema Rohdaten. Und den haben wir dann auch in den Shownotes verlinkt. Da wird also im Prinzip mal wirklich breit getreten, wo kann man auf Rohdaten zugreifen, in welchen Tools, was kann man da überhaupt mitmachen und warnt auch so ein bisschen davor, dass man mit Rohdaten sich tatsächlich auch nur auseinandersetzen sollte, wenn man die entsprechenden Vorteile daraus ziehen kann und die entsprechenden Ressourcen dazu hat. Weil genau dafür gibt's ja normalerweise immer aggregierte Reports in irgendwelchen Tools, die einem Zeit sparen wollen. Mhm. Aber sowas wie zum Beispiel Attribution in Eigenregie, das ist da, glaube ich, auch angesprochen, wenn ich mich recht entsinne, macht man eben gerne auf Basis von Rohdaten. Und das passt auch so ein kleines bisschen so als Teaser für unser Ding des Monats, was wir dann in der nächsten Folge haben werden, weil dann wird es im Großen und Ganzen um Rohdaten gehen.
Mhm. Hast du denn die Vergleichstabelle angeschaut von denen?
Ja. Ist dir da was aufgefallen?
Exportlimit von 5000 Zeilen bei GA4, bei den Rohdaten.
Hab ich gar nicht gesehen. Kann ja nicht über die API gelten.
Nee, auch da hat man, glaube ich, 100.000, oder?
Ja, nee, das steht doch hier, wenn man einen Bericht als CSV runterlädt, steht da. Und das stimmt wahrscheinlich auch. Das war ja vorher auch limitiert bei Universal.
Man kann ja nicht eine beliebige. Ich dachte, es geht um Rohdaten.
Ja, stimmt.
Und die mache ich ja nicht über die Oberfläche, die Rohdaten.
Ja, der Zugang zu Rohdaten, ja, Limits für den Datenexport, das stimmt, das ist so ein bisschen unfair, gebe ich dir recht. Ja.
Oder dass man
schreibt man erst in der einen Spalte von BigQuery und bei der anderen sagt man dann, wenn ich ein CSV runterlade, kriege ich nur 5000.
Ja, und dass man die Analytics Data API runterlädt, die Rohdaten, steht da. Das finde ich sehr merkwürdig. Weil genau, das sind ja keine Rohdaten, die über die API kommen. Naja, schnell weiter, Markus.
Ja, schnell weiter. Da sind wir ja auch schon durch eigentlich und in der Simo-Ecke angekommen.
Eine kleine Simo-Ecke. Das Technical Marketing Handbook.
Mhm.
Ich habe mal reingeschaut, fand ich jetzt nicht so spannend. Also.
Nein, weil wir nicht die Zielgruppe sind. Also ich habe es mir auch angeguckt und habe einfach mir ein paar einfach ein paar Stichproben genommen, sage ich mal. Ne? So. Und fand die Inhalte eigentlich immer sehr ordentlich und vor allen Dingen eben einsteigergerecht aufbereitet. Ich habe jetzt nicht den ganzen Kurs durchgeprügelt, aber ich denke, das ist erstens, und so steht es ja auch in dem Artikel, also wir haben nicht das Technical Marketing Handbook selber verlinkt, sondern den Beitrag in Simos Blog zu dem Thema.
Mhm.
Das ist halt noch nicht fertig. Man hat sich überlegt, mit welchen Themen man anfängt, was halt heißt aber nicht, dass man jetzt irgendwie am Ende ist. Und es ist vielleicht eine gute Idee, sich da auch ein Wunschkonzert aufzumachen.
Ja.
Für den angehenden technischen Marketer. Und mit dem letzten Punkt aus Simos Blog schließt sich der Kreis jetzt wieder so ein bisschen. Weil Simo hat zu seiner Überraschung festgestellt, dass wenn man im Advanced Consent Mode arbeitet und gibt dann irgendwann später erst bekommt ein Granted, dann ist er vorher davon ausgegangen, dass man, und so bin ich, glaube ich, bisher auch davon ausgegangen, zumindest bei Universal war das mal auf jeden Fall so der Fall, wenn man da schon mit dem Consent Mode gearbeitet hat, da musste man nach Zustimmung auf jeden Fall die Tags nochmal neu feuern, damit irgendwie alles funktioniert. Und was ist jetzt?
Ja. Bitte? Aber ich meine, ich hätte mal für Google Ads gelesen, dass es nachträglich geschickt wird. Nochmal, dass ein Update tatsächlich ein Update ist auf die Informationen, die vorab geschickt wurden. Darum heißt es ja das Update-Tag. Ich muss mal ganz kurz zur Tür.
Ja, mach das mal. Aber so ein Update, wenn ich mich recht entsinne, wie es früher gewesen ist, wenn ich ein Consent-Update habe stattfinden lassen, dann gab es Tags, die dann tatsächlich auch nochmal gefeuert haben extra. Und ich meine, es wären die Ads-Tags gewesen. Und bei Google Analytics ist irgendwie auch nochmal was rausgegangen. Das war dann aber in der Regel das User-Engagement. Und bei Universal ist gar nichts passiert und deswegen musste man Universal meines Wissens nochmal feuern. Wie auch immer, also Simu war der Meinung, die jetzt auch nicht, wo er nicht ganz alleine mit war, dass wenn man im Advanced Mode arbeitet und man kriegt irgendwann später dann irgendwie Zustimmung, also jemand kommt neu auf die Seite, man hat eben noch gar keine Zustimmung bekommen, hat im Advanced Consent Mode schon Daten gesendet und jetzt wird mit dem Consent Banner interagiert und jemand klickt auf alles akzeptieren, nehmen wir den Fall mal. Dann muss man eben nicht mehr neu feuern, was auch so ein bisschen logisch ist, weil alle Signale, die auf dieser Seite passiert sind, haben alle eine konstante Client-ID, die stand nur nicht in einem Cookie. Und in dem Moment, wo ich jetzt auf Akzeptieren klicke, dann landet exakt diese Client-ID und nicht irgendeine neue in einem Cookie und wird dann von dem nächsten Hit, der dann User-Engagement oder sonst irgendwas ist, aufgegriffen und dann eben schließt dann den Kreis. Das heißt, die Signale, die vorher gesendet wurden, wo eigentlich hieß, das ist nur Futter zur Modellierung, das ist nichts, was in die Reports reinkommen soll, wird dann eben durch die später gegebene Zustimmung zu vollwertigen Hits, so als wären sie auch schon mit Zustimmung gesammelt worden. Hier finden wir das praktisch. Auf der anderen Seite diskutieren wir darüber, ob man etwas, was vorher passiert ist, überhaupt tracken sollte. Insofern weiß ich nicht so recht, warum man überhaupt darüber diskutiert, ob man Events nochmal wiederholen sollte oder ob man Triggergruppen einsetzen darf, die etwas nach oben ziehen, bevor die Consentlage klar war. Hier passiert nämlich genau das Gleiche. Also was nicht passiert ist, ich besuche eine Seite, ich klicke auf eine andere Seite, ich klicke auf eine andere Seite und dann gebe ich Consent. Dann sind diese ersten beiden Seiten verloren. Das ist so. Das gilt auch hier in diesem Consent-Mode-Szenario. Würde aber auch gelten, wenn ich mit einem Event-Repeater arbeite. Hier geht es also darum, dass alles, was vorher auf der Seite schon ohne Zustimmung eigentlich schon an Google gesendet wurde, es eins zu eins tatsächlich in die Reports schafft. Das hat er nachgewiesen und das steht auch in seinem Blogpost. Ich finde das auch nicht schlimm. Es wird aber dann schlimm, wenn man jetzt so einen Edge-Case nimmt zum Beispiel und sagt, ich komme rein in eine Single-Page-Application und surf da irgendwie rum und gib kurz vorm Purchase irgendwie dann Zustimmung, weil man mich so lange genervt hat mit dem Dialog, dann landet eben im Prinzip die komplette Sitzung in Google Analytics so, als wäre sie komplett mit Zustimmung gesammelt worden. So, das könnte man mit einem Event-Repeater selber kontrollieren, sich überlegen, wie weit gehe ich zurück. Im Fall des Advanced Consent Mode habe ich keine Kontrolle darüber. Es wird einfach alles in vollwertige Hits gesammelt, umgewandelt und der Datenschützer müsste dann eigentlich ganz laut aufschreien und sagen, das geht so aber nicht. Das ist für mich wieder ein Argument eigentlich gegen den Advanced Mode.
Ja, für mich auch.
Weil dann nämlich nachträglich im Prinzip Hits, die eigentlich überhaupt nicht hätten gesammelt werden können, auch noch zu vollwertigen und unter Zustimmung gesammelten Hits umwandelt. Und da darf man dann schon gerne mal drüber diskutieren. Gut, das waren unsere Fundstücke.
Judy, dann hast du noch einen Tipp des Monats mitgebracht.
Ich habe mitgebracht, auch nicht ganz neu, den GA4-Fixer. Den gibt's schon ein bisschen länger. Ist eine Chrome-Erweiterung und die hat vor kurzem die Eigenschaft hinzubekommen, Google Analytics Reports mit einer Prozentspalte, also nicht Prozentspalte, sondern in der bestehenden Spalte wird der Prozentwert unter den absoluten Wert geschrieben. Aber das hatte sich irgendjemand gewünscht und ich hatte rein zufällig das richtige Plugin zur Hand und da war das ein Aha-Erlebnis. Und ich dachte, vielleicht wünschen sich andere Leute auch diese Prozentangaben zurück in Reports. Und dann kann man das mit diesem GA4-Fixer fix einstellen. Ich würde den nicht immer anlassen, weil Reports dadurch einfach auch unübersichtlicher werden und man muss mehr Scrollarbeit leisten. Aber wenn sich diese Frage gerade stellt, da mal kurz irgendwie oben in der Plugin-Leiste da mal einen Haken anzumachen und den Report dann irgendwie besser lesen zu können, finde ich, ist eine gute Sache. Deswegen Tipp des Monats.
Kann man den einfach an- und ausschalten?
Den kann man einfach an- und ausschalten. Also davon abgesehen, dass man diese einzelnen Funktionen an- und ausschalten kann, die dieses Ding hat, kann man ja sowieso grundsätzlich hingehen. Und das halte ich für auch einen guten Tipp, den wir gleich noch mitgeben hier an der Stelle. Ich habe alle Plugins so eingestellt, dass die Website-Daten lesen können, nur dann, wenn ich sie anklicke. Ich habe einen Arsch voller Plugins bei mir im Browser. Und ich möchte nicht, dass der jedes Plugin alles irgendwie mitbekommt, was ich da irgendwie mache. Gerade sowas wie ein TikTok-Pixel-Helper oder eine Meta-Pixel-Helper, da muss man keinen Aluhut aufhaben, um sich zu überlegen, dass man vielleicht nicht seine komplette Browsing-Historie mit diesen Diensten teilen möchte. Also mache ich die Dinger nur an, wenn ich tatsächlich auch mal was debuggen möchte und ich möchte sehen, ob ein TikTok-Pixel funktioniert oder ein Meta-Pixel. Ansonsten sind die Dinger immer weiß hinterlegt, was für mich immer heißt, die sind hier inaktiv. Und bloß, wenn ich das Ding brauche, klicke ich es an. Und das mache ich sogar mit so Sachen wie David Vallejos Analytics-Debugger, obwohl ich dem hundertprozentig vertraue. Ich sehe es einfach nur nicht ein, warum Plugins immer irgendwelche Sachen analysieren und bearbeiten sollen, wenn ich mit den Informationen, die danach entstehen, gar nichts mache. Also muss der Analytics-Debugger nur dann analysieren, wenn ich analysieren will und nicht, wenn ich irgendeine beliebige Seite aufrufe. Ja. Das vielleicht mal so als Denkanstoß.
Gut. Aber geht das bei allen Erweiterungen?
Das geht bei allen Erweiterungen in Chrome. Da gibt es, wenn du die anklickst und machst das Kontextmenü auf, gibt es dieses kann Website-Daten lesen und ändern. Und dann kannst du einfach immer wählen, wenn die Erweiterung angeklickt wird. Das ist die bestmögliche Einstellung.
Ja, sehr gut. Ich habe den anderen Browser dafür benutzt. Das ist cool. Ja, super. Ja. Wieder was gelernt. Aber generell vorsichtig sein mit Sachen, die in dem DOM-Objekt rumspielen und Sachen ändern. Gab schon mal eine Analytics-Extension, dachte, der konnte man dann keine Nutzer mehr anlegen, weil sich da irgendein Selector geändert hatte. Darum, wenn dann irgendwelche Probleme auf der Website auftaucht bei Analytics, also im Analytics-Oberfläche, dann eventuell schon mal schnell deaktiviert.
Genau. Ja. Das waren, glaube ich, sogar die DaVinci-Tools oder so, ne?
Ja,
ja. Ja, aber das dann dazu. Gut, jetzt aber schnell die Termine und dann raus hier. Sonst
ja.
Ist das noch keine kurze News-Folge geworden.
Sync Measurement Live mit Simo am 27.03. hast du reingeschrieben?
Genau, da müssen wir gucken, dass wir das rechtzeitig veröffentlichen, damit ihr noch eine Chance habt. Das ist irgendwie so eine Google-Veranstaltung. Simo ist zu Gast. Das ist irgendwie so ein Livestream. Schadet nichts, da vielleicht einzuschalten, wenn man Zeit hat. Dann Measure-Camps wie die Pilze überall quer über Europa. Gefühlt ist jedes Wochenende irgendwo ein Measure-Camp. Sucht euch selber eins raus.
Genau.
Die OMKMS hat noch 3 Tickets am 18.04. zu verkaufen, Stand heute. Wenn ihr eins davon haben wollt, die gibt's noch. Und dann ist mir in den Posteingang geflogen am 27.06. die Koks Digital in Bochum. Da bin ich, bevor dieses Corona-Zeug ausgebrochen ist, war die auch mal regelmäßig. Da bin ich auch mal ganz gerne hingegangen. Ich weiß nicht, ob die Pause gemacht hat und ich die noch nicht wahrgenommen habe, aber die ist zumindest jetzt im Sommer wieder Koks Digital in Bochum. An dem Tag ist es traditionell heiß. Und dann haben wir statt eines Measure Camps in München diesmal eine Veranstaltung, die da Analytics Pioneers Summit heißt. Das heißt, dass unsere lieben Freunde von den Analytics Pioneers eine unter eigenem Brand ähnliche Veranstaltung auflegen werden am 14.09. in München. Das ist dann nicht mehr in der großen Dingen, wo diese Fußballer spielen, sondern in etwas kleineren Dingen, wo Basketball gespielt wird, aber wahrscheinlich auch ein echtes Erlebnis. Kann man sich anmelden. 3. Ticketwelle demnächst.
Genau, damit
und das war's.
Ja, Feedback wisst ihr auf LinkedIn, auf iTunes, gerne Bewertungen und wo auch immer ihr uns erreicht, nehmen wir gerne Feedback entgegen.
Juti. Dann bis bald,
ihr Lieben. Dann bis dann. Ciao.
Ciao.